In der Rede im Bundestag hat de Maizière zum ersten Thema unter anderem Folgendes gesagt, als er diese verteidigungspolitischen Richtlinien, den neuen, vorgestellt hat. Deutschland ist bereit, bereit ist gut, als Ausdruck nationalen Selbstbehauptungswillens und staatlicher Souveränität zur Wahrung seiner Sicherheit das gesamte Spektrum nationaler Handlungsinstrumente im Rahmen des Völkerrechts einzusetzen. Das beinhaltet auch den Einsatz von Streitkräften. Also muss man wohl klären, worin eigentlich dieser nationale Selbstbehauptungswille besteht und was es eigentlich so unbedingt notwendig macht, dass staatliche Souveränität gar nicht anders als auch mit dem Einsatz militärischer Gewalt gesichert werden kann. Und auch das Wort Handlungsinstrument sollte man mal ernst nehmen. Das geht in die gleiche Richtung wie das Eingangszitat. Der Verteidigungsminister legt Wert darauf, dass Militär ein Mittel unter anderem ist, um die nationale Sicherheit zu schützen und voranzubringen. Dass also die Vorstellung, es gebe gute, menschenfreundliche, schonende Mittel der Durchsetzung nationaler Interessen und welche die unmittelbaren Gewalteinsatz beinhalten, dass diese Unterscheidung in gut und schlecht zumindest von der Regierung sehr heftig abgelehnt wird. Militär ist eine Option, genauso wie es eine Option ist, Brunnen zu bohren oder humanitäre Hilfe zu leisten. Beide Sorten von Maßnahmen dienen dem gleichen Zweck. Und wenn der Verteidigungsminister das schon so sagt, dann soll man ihm das mal auch glauben. Also zum ersten Punkt, nationale Interessen Deutschlands. Da steht in den verteidigungspolitischen Richtlinien unter anderem Folgendes. Eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich. Auf den Satz werde ich im zweiten Teil nochmal zurückkommen. Das strategische Sicherheitsumfeld hat sich in den letzten Jahren weiter verändert. Zu den Folgen der Globalisierung zählen Machtverschiebungen zwischen Staaten und Staatengruppen sowie der Aufstieg neuer Regionalmächte. Risiken und Bedrohungen entstehen heute vor allem aus zerfallenden und zerfallenen Staaten, aus dem Wirken des internationalen Terrorismus, terroristischen und diktatorischen Regimen, kriminellen Netzwerken, aus Klima- und Umweltkatastrophen, Migrationsentwicklungen, aus der Verknappung oder den Engpässen bei der Versorgung mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen. Es kommt dann zunächst mal wie eine ziemlich disparate Aufzählung von allerlei Ereignissen und Umständen vor, die so auf der Welt zurzeit los sind. Es ist aber schon ein sehr eigentümlicher Blick, den der Verteidigungsminister auf diese Ereignisse wirft. Was hat eigentlich eine Klimakatastrophe und deren Auswirkungen, was hat die Tatsache, dass die Leute vor Hunger oder Bürgerkrieg fliehen, gemeinsam damit, dass irgendwo Terroristen herumlaufen, also Leute, die Deutschland nicht gut wohlwollen und Deutschland ihnen auch nicht? Was ist eigentlich die Gemeinsamkeit all dieser Punkte, die der Minister da aufzählt? Deren Gemeinsamkeit liegt in dieser Feststellung, das alles bedroht unsere, die deutsche Sicherheit. Da kommt etwas in Unordnung auf der Welt, da werden Verhältnisse umgestürzt, nicht mehr so ordentlich und stabil verwaltet und regiert, wie wir es gebrauchen können. Und das betrifft uns, darum müssen wir uns kümmern. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern aus dieser Reihe, um klarzumachen, wie da gedacht wird. Da wird sich nicht die Sache angeschaut, da wird nicht gefragt, was ist denn eigentlich los, wenn Leute aus einer Gegend fliehen, in der Bürgerkrieg oder Hunger herrscht, wie kommt es überhaupt dazu, was veranlasst die dazu, was sind die politischen und ökonomischen Gründe für solche Ereignisse, sondern der sicherheitspolitische Blick richtet sich auf diese Ereignisse unter dem Gesichtspunkt, inwieweit stören die uns, inwieweit bringen die Interessen durcheinander, die wir in dieser Welt gegen haben, und was können wir, Deutschland, dagegen tun? Migrationsentwicklung. Was haben denn Migrationsentwicklung mit Militär zu tun? Der erste Schritt ist ganz einfach. Wenn die irgendwo weglaufen, das weiß man ja schon, kommen sie zu uns und wir können die nicht brauchen. Also ist der erste Schluss, man macht die Grenzen dicht, verhindert, dass die Leute überhaupt in Europa anlanden können. Auch dazu braucht man die Küstenwache, vielleicht nicht die deutsche, aber die zumindest anderer europäischer Partner. Dann, was kann man denn dagegen tun, dass die überhaupt herkommen? Zweiter Schritt. Man nutzt den Einfluss und die Macht, die man über Staaten in den Grenzregionen auf der anderen Seite des Mittelmeers hat, Tunesien und Libyen zum Beispiel, und macht mit denen Verträge, wo man sagt, bewahrt ihr bitte die Hungerlager bei euch auf, verhindert, dass sie überhaupt zu uns kommen. Diese Dienstleistung verlangen wir von euch und das ist jetzt euer Auftrag zur Unterstützung deutscher Sicherheitsinteressen. Dritter Übergang, eventuell muss man ja sogar vor Ort eingreifen, wenn da ein Bürgerkrieg tobt, sich einmischen in den, sich drum kümmern, wer gewinnt und wer verliert. Die Ordnung wiederherstellen, die man haben will, damit diese Hungerleider unsere Sicherheit und unseren zivilen Verkehr nicht stören. Auf jeden Fall, was auch immer dafür fällig gehalten wird, eins steht auf jeden Fall fest, wir müssen mächtig und stark und einflussreich mit ausreichenden Mitteln ökonomischer, politischer, militärischer Natur ausgestattet sein, um zu verhindern, dass irgendwelche Ereignisse auf fernen Kontinenten die Interessen, die Deutschland hat, durcheinander bringen. Überlegene Macht ist auf jeden Fall verlangt und zu dieser überlegenen Macht gehört eben offensichtlich auch die Ausstattung der Nation mit Militärgerät. Der de Maizière hat so eine Art zu reden, auf die sollte man nicht reinfallen. Der tut immer so, als würde er Fakten aufzählen, als würde er eine Sachlage darstellen und beschreiben, aus der nun einmal deutsches Militär folgt. An dieser Art, über die Sache zu reden, ist nichts wahr. Und deswegen will ich das mal ein bisschen aufdröseln, wie der eigentlich tickt und wie der eigentlich denkt, wenn er solche Fakten, Sachlagen aneinander reiht und dann einfach sagt, das ist doch wohl klar, oder daraus folgt doch deutsche Waffen. Was ist denn eigentlich der selbstverständliche Ausgangspunkt dieses Zitats, dieses Standpunkts? Hungerleider fliehen aus Afrika, da müssen wir aufpassen und das ist eine sicherheitspolitische Frage. Offenbar geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass in irgendeiner Weise, sei es politisch oder ökonomisch, deutsche Interessen in allen Weltgegenden unterwegs sind. Deutsche Firmen und Banken nutzen die ganze Welt als Markt, als Quelle von Ressourcen, als Investitionsgelegenheit. Deutsche Handelsschiffe fahren überall herum. Die ganze Welt wird als Verdienstquelle für die Nation, für deutsches Wachstum benutzt. Und das ist die Grundlage für die ökonomische Macht Deutschlands als Weltwirtschaftsnation. Und das ist auch die Grundlage für die Art und Weise, wie sie sich mit politischen Mitteln und ökonomischen und militärischen Mitteln ausstatten kann. Von diesem Sachverhalt geht de Maizière einfach als Sachlage aus. Und er geht von einem weiteren Tatbestand als Sachlage aus, nämlich, das ist doch wohl klar, wenn wir überall auf der Welt Interessen haben, dann muss es auch so sein, dass das Geltendmachen und Ausnutzen dieser Interessen von niemandem gestört wird. Alles, was er aufzählt, nimmt er als Störung der Interessen, definiert sie von vornherein von diesem Standpunkt aus. Und das ist ein ziemlich harter Standpunkt, den man übrigens keinem im Privatleben durchgehen lassen würde. Ich habe ein Interesse und das gilt doch wohl, oder? Und wenn da jemand mir in die Quere kommt, dann habe ich das Recht, ihn aus dem Weg zu räumen, damit er mein Interesse nicht behindert. Das ist der Standpunkt, wenn man sagt, unser Einmischungsrecht ergibt sich daraus, dass wir da Interessen haben. Muss man erstmal streng genommen sagen, da ergibt sich gar nichts draus. Das Interesse ist eine Sache, dass es gilt, dass es von anderen anerkannt und geduldet und hingenommen wird, auch wenn es gegen das eigene geht, ist eine andere. Das setzt de Maizière in seiner Rede schlicht und einfach gleich. Er behandelt die Identität von Interesse und Geltung des Interesses einfach wie eine Selbstverständlichkeit und argumentiert von diesem Standpunkt aus für Mittel, um diese Identität herzustellen, um die Gleichheit von Interesse und Geltung praktisch sicherzustellen. Das ist ein Standpunkt, den man zu Recht mit dem Wort imperialistisch belegen kann. Imperialistisch heißt in dem Sinne nämlich, dass der ganze Globus, dass sämtliche ökonomischen und politischen Ressourcen uns, Deutschland, zur Verfügung stehen, ist so etwas wie ein Besitzstand. Ein Besitzstand, aus dem sich Rechte ableiten gegenüber allen anderen Souveränen und Gewaltträgern, die dem möglicherweise in die Quere kommen könnten. Weil wir das benutzen, weil wir im chinesischen Meer einen Handelsweg haben, haben wir das Recht, auf diesen Handelsweg aufzupassen. Das ist die Übersetzung von Interessen in das Recht der Durchsetzung dieser Interessen gegen Gegner, Störer, mögliche Kontrahenten, mögliche Interessenten an der gleichen Sache. Die nationalen Interessen sind überall unterwegs und weil sie das sind, deswegen sollen sich die anderen staatlichen oder sonstigen mit Gewaltmitteln ausgestatteten Akteure gefälligst daran halten, dass die gelten. Und wenn sie das nicht tun, muss Deutschland in der Lage sein, das gegen sie durchzusetzen. So wird jedes fremde Interesse, jedes Interesse eines anderen Staates, eines anderen Machtträgers, auch einer vorstaatlichen Einheit wie einem Piratenverein umdefiniert in eine Störung deutschen Rechts. Und von diesem Standpunkt einer Störung deutschen Rechts wird dann auf die Welt geblickt und überall werden solche Störungen ausfindig gemacht und sich überlegt, wie man ihnen denn beikommen kann. Dieser Standpunkt geht ganz selbstverständlich und übrigens auch zu Recht davon aus, dass fremde Nationen andere Interessenten an den Weltgegenden alles andere im Sinn haben, als es deutschen Interessen recht zu machen. Diese Einsicht führt aber nicht dazu, dass man sagt, dann lassen wir das lieber, wenn wir da Ärger bekommen und uns in militärische Auseinandersetzungen verwickeln lassen, sondern der Übergang geht vorwärts. Dann müssen wir auch mächtig genug sein, um sie dazu zwingen zu können, sich so zu verhalten, dass unser Interesse unbeschadet durchgesetzt wird. Dieser umstandslose Übergang von Interesse auf Gewalt ist der ganze Inhalt dessen, was heutzutage Sicherheitspolitik heißt. Was ansonsten im Inneren des Staates jedem Menschen verboten ist, einfach auf der Identität von Interesse und Geltung zu beharren, das wird hier ohne Begründung schlicht und einfach in Anspruch genommen als Recht der Nation, als Recht des Staates, der sich diese sicherheitspolitischen Interessen zurecht definiert. Es ist ja offensichtlich nämlich eben nicht einfach so, dass Interesse und Geltung, Interesse und Recht auf dessen Durchsetzung dasselbe ist. Offensichtlich ist es so und so argumentiert de Maizière ja auch, dass man diese Rechte geltend machen muss, und zwar gegen Widerstand, gegen Konkurrenten, gegen mögliche Schädiger. Der Rest der Welt, die hier in den Blick genommenen werden, Blick genommenen Gefährdungen deutscher Interessen, halten sich schlicht und einfach gar nicht an diesen Standpunkt. Und deswegen muss Deutschland für solche Lagen vorsorgen. De Maizière geht also auch von einem zweiten Punkt noch ganz selbstverständlich aus und hält das überhaupt nicht für erklärenswert, sondern einfach für ein Faktum. Die Weltordnung, von der Deutschland profitiert, an der deutsche Unternehmen und Banken verdienen, durch deren Benutzung Deutschland zu einer Weltwirtschaftsmacht wird, die ist offenbar nicht bloß so ein System von Handel und Wandel, wie man das normalerweise unter dem Begriff Globalisierung zu hören bekommt, ein friedliches Miteinander von Staaten und Unternehmen, die alle Geld verdienen wollen, sondern haargenau diese gleiche Globalisierung, dieser gleiche Weltordnung ist ein Verhältnis von lauter Gewalten, die sich wechselseitig in die Quere kommen. Da geht es offenbar gar nicht so gemütlich zu, wie man sich das so vorstellen soll, wenn man sich die Welt als friedlichen Schifffahrtsverkehr der Waren von A nach B transportiert. Hier plötzlich kriegt Globalisierung einen vollkommen anderen Klang, nämlich den Klang eines Gefahrenherds, wo sämtliche Veränderungen in den zwischenstaatlichen Machtverhältnissen prinzipiell ein Problem sind für einen Staat, der sich dieser Welt mit seinen Mitteln bedienen will. Und diesen Blick auf den Globus, auf das, was sonst unter Globalisierung fällt, den wirft de Maizière gleich von einer eindeutigen Position in der Staatenhierarchie aus. Der argumentiert und denkt und redet vom Standpunkt einer Nation, die gleich als Aufsichtsmacht agiert, die quasi als Overlooker über den ganzen Staatengewese steht und von diesem übergeordneten Standpunkt die gesamte Staatenwelt sortiert in aufsteigende Mächte, in absteigende Mächte, in Krisenregionen, in welche, wo gar keine Staaten mehr existieren. Und das alles betrifft uns und um das alles müssen wir uns vom sicherheitspolitischen Standpunkt aus kümmern. In dieser Welt, und auch davon geht er einfach als einen Tatbestand aus, der gar nicht weiter erklärenswert ist, sondern einfach ein Faktum, in dem deutsche Interessen zur Geltung gebracht werden müssen. In dieser Weltordnung geht es zwischen diesen Staaten offenbar überhaupt nicht gemütlich zu. Da findet eine Konkurrenz statt, und zwar eine Konkurrenz auf der höchsten Ebene der Frage, wer hat eigentlich wem was zu sagen, wer kann seine Interessen und seine nationalen Anliegen gegenüber anderen durchsetzen. Und es ist auch vollkommen klar, dass diese Frage, wer hat wem was zu sagen, haben europäische Staaten darüber zu entscheiden, wer in Libyen Staat macht, oder umgekehrt hat der libysche Souverän das Recht zu sagen, wer in Deutschland Staat macht. Da ist die Frage von vornherein vollkommen entschieden. Was da zählt in dieser Konkurrenz um Durchsetzung der nationalen Rechte, sind schlicht und einfach die überlegenen Gewaltmittel, die eine Abteilung der Staaten haben und die andere Abteilung der Staaten eben nicht haben. Und das nicht in dem Sinne, dass jetzt dauernd und überall Krieg geführt wird, sondern dass das bloße Verfügen über militärische Machtmittel offenbar in der Weltordnung, so wie sie heutzutage gestrickt ist, einen schon mit den Mitteln versieht, über Drohung, Erpressung andere Souveräne dazu zu bekommen, dass sie dem eigenen Willen gefügig sind oder eben auch nicht. Deswegen, bevor ich dann auf die Stellung Deutschland in dieser Weltordnung eingehe, will ich noch mal ein paar Takte dazu sagen, warum das eigentlich so ist, wie de Maizière das einfach selbstverständlich untersteht. Was ist das eigentlich für eine Weltordnung, die Deutschland da beaufsichtigen und kontrollieren will, in der deutsche Interessen gelten sollen? Wie hängt denn der friedliche Handel und Wandel eigentlich zusammen mit dem Bedarf, der Staaten nach militärischen Mitteln. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? In einem anderen Zitat, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, da sagt er dem Messias ganz selbstverständlich, na das ist doch klar, wir müssen unsere Handelswege schützen. Man sich erstmal wundert und sagt, was heißt hier unsere Handelswege? Das sind ja erstmal die Handelswege von Schifffahrtsunternehmen. Was hat denn das mit dem Staat zu tun? Aber der einen Hinweis hat er ja in seinem Zitat schon gegeben, wo er sagt, ja klar, wir beschaffen uns, die Nation beschafft sich auf der ganzen Welt Ressourcen und diese Ressourcen liegen auf dem Gebiet anderer Nationen und die haben ebenfalls Interessen, die sich mit diesen Ressourcen verbinden und die sind keineswegs notwendigerweise identisch mit unseren, aber es sind unsere Ressourcen und deswegen müssen wir in der Lage sein, notfalls eben auch mit zu drohen oder zu erpressen, wenn das Geschäft mit diesen Ressourcen nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Also ein paar Takte zu der Frage, warum ist das so? Wie hängt Geldverdienen und militärische Drohung und wechselseitige Erpressung eigentlich miteinander zusammen? Und da ist es vielleicht wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder zwischenstaatliche Handel, der von Unternehmen abgewickelt und von Banken finanziert wird, auf Willensverhältnissen zwischen politischen Gewalten beruht, dass die sich erstmal einig werden müssen darüber, dass ein solcher Handel überhaupt stattfinden soll und zu welchen Konditionen. Und das tun sie, weil sie interessiert sind an einer wechselseitigen ökonomischen Benutzung. Aber einer wechselseitigen ökonomischen Benutzung, das kann man an der aktuellen Weltlage ja nun wirklich sehr schön studieren, die keineswegs zum allgemeinen Vorteil ausschlägt, sondern in der wechselseitig sich die Aneignung und Benutzung von Reichtum bestritten wird, in der es Gewinner und Verlierer gibt, in denen staatliche Interessen an allen möglichen Stellen, gerade wegen des Verkehrs, den sie ökonomisch einrichten, aneinander prallen. Ein schönes Beispiel dafür konnte man vor ein paar Wochen studieren, als diese neue Erdgaslinie zwischen Russland und Deutschland aufgemacht wurde. Im ersten Satz wurde allseits diese neue Erdölverbindung als Beispiel für das segensreiche Verhältnis zwischen dem neuen marktwirtschaftlichen Russland und Deutschland gefeiert. Der eine hat das Geld, der andere hat die Ware. Denkt man, das ist doch wunderbar. Gar nichts war wunderbar. Das zweite Argument war, aber begeben wir uns da nicht in eine zu große Abhängigkeit von Russland? Wie können wir denn sicherstellen, dass unser Bedarf an Gas immer zu den Konditionen sichergestellt wird und der Regelmäßigkeit, in der wir das haben wollen? Machen wir uns da nicht zur abhängigen Variablen eines anderen Souveräns, der mit dem Verkauf dieser Ware ganz anders politisch und ökonomisch kalkuliert, als wir, wenn wir diese Ressource in unseren Kapitalkreislauf einspeisen. Dieser Übergang, der in jeder Zeitung nachzulesen war, geht einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass mit einem Handelsvertrag keineswegs ein Gegensatz zwischen Staaten aus der Welt geschafft ist, sondern ganz im Gegenteil überhaupt einer geschaffen wird, weil die Frage, ob der Vertrag, wem der Vertrag nutzt, wer im Endeffekt dann der Nutznießer der Beziehung ist, ja mit dem Vertrag gar nicht entschieden ist. Offenbar trauen sich die Vertragspartner nicht und aus gutem Grund, weil beide Seiten wollen ja die Macht des anderen für den eigenen ökonomischen Vorteil benutzen. Und ob die Rechnung und für wen die Rechnung dann aufgeht, ist mit dem Vertrag übrigens im Unterschied zu innenpolitischen Verhältnissen gar nicht entschieden. Jeder so eingegangene Vertrag wird deswegen genommen als Abhängigkeit von einer fremden Gewalt. Und es entsteht der Bedarf nach Kontrolle des fremden Souveräns, nach Einfluss auf dessen politische Entscheidungen. Auch den Übergang konnte man der deutschen Presse entnehmen, als die Frage aufgeworfen wurde, ja, welche Mittel haben wir denn, auf die politischen Entscheidungsprozesse in Russland Einfluss zu nehmen? Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Russen politisch und strategisch immer so ticken, wie wir das gerne haben wollen? Die umfassende wechselseitige Benutzung bremst diesen Kontrollbedarf überhaupt gar nicht, sondern setzt ihn im Gegenteil überhaupt erst so richtig in die Welt. Kontrolle also auf der Ebene von, wer kann eigentlich wem was aufnötigen, wer muss sich von wem was gefallen lassen. Und das Ergebnis dieser dauernden wechselseitigen Begutachtung, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, das ist sowas wie ein zusammenfassendes Gesamturteil über das, was ein anderer Staat kann und will, entspricht dessen Raison, dessen Art, Politik zu machen, dessen Art, mit seiner eigenen Wirtschaft umzugehen, unserem Interesse, ja oder nicht. So definieren sich die Staaten auf Grundlage ihrer wechselseitigen Benutzung ihr Kräfteverhältnis zurecht. Und dieses Kräfteverhältnis begutachten sie dann auch dauernd und begutachten die anderen Gewalten unter dem Gesichtspunkt, welche Machtmittel haben die, über welche Mittel verfügen die, um unsere Interessen zu stören, wie können wir die für uns gewogen machen und sie für unser Geschäft und unseren Einfluss benutzen. Die modernen Kriege, die Kriege, die vor allem seit dem Ende des Gegensatzes zwischen Sowjetunion und dem freien Westen, kommen aus diesem Kontrollbedarf. Und der ist dauernd unterwegs und der Bedarf nach Militär, um diesen Bedarf quasi Rückgrat für die Drohung und Erpressung zu geben, die daraus folgt. Der Bedarf nach Militär kommt eben aus diesem Interesse daran, anderen Staaten Alternativen aufmachen zu können, die sie nicht ablehnen können. Die Fähigkeit, bei anderen Staaten so viel kaputt machen zu können, dass die sich den eigenen Rechtsansprüchen nicht widersetzen können. Das ist eigentlich das Ideal des Militärs bei den Aufsichtsmächten heutzutage. Und das ist eine Daueraufgabe und ein Dauerauftrag im staatlichen Alltagsgeschäft, was man im Übrigen schon daran sieht, dass es einen Verteidigungsminister gibt, der sich qua Ressort tagtäglich um die dafür nötigen Mittel zu kümmern hat. Und dafür reservieren moderne kapitalistische Nationen und alle, die es sein und werden wollen, einen nicht unbeträchtlichen Teil des national erwirtschafteten Reichtums. Und davon lebt auch übrigens eine ganze Industrie in den kapitalistischen Staaten, von dem Gewaltbedarf, den die Nation hat, wenn sie so auf dem Globus unterwegs ist. Der Übergang zu Krieg übrigens kommt aus diesem Gesamturteil, das ich eben kurz erwähnt habe. Der Schluss, dass alles, was der Staat macht, ein Ausdruck seines feindlichen Willens ist, ist in den Gegensätzen, die tagtäglich auf der Tagesordnung stehen, immerzu vorbereitet. Ob der Übergang tatsächlich dann gemacht wird oder nicht, ist eine andere Frage. Wann und wie Staaten dann zu dem Ergebnis kommen, dass das, was die andere Nation macht, unverträglich ist mit den eigenen nationalen Berechnungen, das ist dann jeweils im Einzelfall zu untersuchen, was dann jeweils passiert. Was dann passiert, ist dann eine Absage an jede weitere Zusammenarbeit. Statt Drohung, Erpressung, Angebote, der Übergang auf Zerstörung, Vernichtung der Mittel des fremden Staatswillens, damit der sich nicht mehr dem eigenen in die Quere stellen kann. Und die Feinde, die in den letzten Jahren in dieser Hinsicht ausgemacht worden sind, hatten es dann deswegen auch immer gleich an sich, dass sie gleich die als Störer einer ganzen Weltordnung ausgemacht waren. Beispiele Irak, Afghanistan, aber auch kurz mit dem Libyen-Krieg, bei dem war es auch nicht anders. Und die Kriege, die da geführt werden, haben einen eigentümlichen Charakter. Da werde ich im zweiten Teil dann nochmal näher drauf eingehen. Die kommen mehr wie so Strafaktionen daher. Also gar nicht so, dass da zwei Mächte gegeneinander stehen, die sich wechselseitig mit ihren militärischen Mitteln bekämpfen, sondern als vorweg entschiedene Gewaltfrage, wo es eigentlich nur eine Frage der Zeit und des Umfangs des Einsatzes von militärischen Mitteln ist, bis der Gegner endlich klein beigibt. Aber dass er klein beigeben muss, ist eigentlich von vornherein in der ganzen Kriegführung unterstellt und ausgemacht. In dieser Weise machen gerade die mächtigen Staaten praktisch den Unterschied zwischen Krieg und Frieden in der modernen Weltlage hinfällig. Es ist gar nicht so, wie man sich das früher immer vorstellen durfte. Normalerweise ist Frieden und ab und an in historischen Sonderfällen kommt es dann zu einer gewaltigen militärischen Auseinandersetzung, wie auch immer. Sondern neben und mitten in den zivilen Verhältnissen, die dann weitergehen, werden Kriege geführt. Und was das für das Militär eines Staates heißt, der da in dieser Front entscheidend mitmischen will, darüber will ich im zweiten Teil meines Vortrags ein paar Worte sagen.
Warte mal, du hast gesagt, diese modernen Kriege kommen die Strafaktionen daher, also dass die Gewaltkonkurrenz da von vornherein entschieden ist. Das ist bei denen, die du als Beispiel genannt hast, ja so, aber das heißt ja nicht, dass es in Zukunft keine großen mehr geben wird.
Das habe ich auch nicht, ich habe keine Prognose von mir geben wollen, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe nur darüber geredet, wie das im Moment läuft. Aber aus dem, da hast du vollkommen recht, aus dem, was ich allgemein gesagt habe, ist, wie sich Staaten heutzutage in die Quere kommen, folgt eigentlich genau umgekehrt. Natürlich ist das nicht verschwunden. Das ist ja nicht nur nicht verschwunden, sondern die großen Militärmächte, alle voran die USA, orientieren ja ihren strategischen Bedarf und ihren Waffenbedarf gerade daran, dass sie sagen, dass ihnen gleichgewichtige Gegner erwachsen können und dass das nicht passieren darf. Dass das Missverständnis war, überhaupt, das sollte überhaupt nicht gesagt sein. Ich wollte eigentlich noch nicht mal sagen, dass das Kräfteverhältnis entschieden ist. Ich wollte eigentlich bloß sagen, dass die großen Militärmächte zurzeit sich praktisch so verhalten, als wäre es so. Vielmehr würde ich eigentlich dazu in diesem Kontext nicht sagen wollen, das wäre dann mal ein eigenes Thema für eine Veranstaltung, was da eigentlich insgesamt so los ist. Ich hab mich heute mal ein bisschen auf das konzentriert, was Deutschland sich da vornimmt, aber die Weiterungen, die du da ansprichst, sind natürlich in dem ganzen Zeug ständig präsent.